Ein Mann geht in ein Zirkuszelt, um sich dort nach der nächsten Aufführung zu erkunden und trifft dort keine Person an. Also geht er weiter in die nächsten Räume und schaut, ob er dort vielleicht eine Person findet, die er danach fragen kann. Schaut sich um und dann kommt er in einen Raum, in dem er eine offene Käfigtür sieht. Und kurz bevor er realisiert hat, was das heißen könnte, bemerkt er auch schon hinter sich einen großen Löwen, der sehr hungrig aussieht und einen furchteinflößenden Atem hat. Er sieht seine aussichtslose Situation, starrt dem Löwen ins Gesicht und weiß, dass wohl seine letzte Stunde gekommen sei. Und als er schon mit dem Leben abschließen will, sieht er am Ende des Raumes den Dompteur des Löwen. Das ist ein Dompteur ist eine Person, die für den Löwen zuständig ist, die ihn zähmt und die dafür zuständig ist, ihm Kunststücke beizubringen. Der Dompteur steht hinter dem Löwen und sagt, keine Angst, komm zu mir. Er wird dir nichts tun. Was hat dieser Mann in dieser Situation wohl gemacht, ist die Frage. Glaubt er dem Dompteur, dass er die Situation im Griff hat? Er sieht den Löwen, er sieht den Dompteur. Und wenn ja, was bedeutet das, dem Dompteur zu glauben? Bedeutet das, auf dem Löwen seiner größten Angst in diesem Moment zuzugehen und somit dem Dompteur, um somit zu dem Dompteur zu gelangen, wo es wahrscheinlich sicherer ist? Wie weit reicht dein Glaube? Darum soll es heute gehen. Die Antwort finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Die Antwort finden wir bei Abraham, dem Vater des Glaubens, wie ihn Paulus nennt. Abraham, für die, die es noch nicht wissen, begegnet uns im ersten Buch Mose. Wir befinden uns also in einer Zeit, wo der Mensch gerade in Sünde gefallen ist. Und Gott erschüttert ist über das sündige Leben der Menschen, die nichts mehr von ihm wissen wollen. Er beschließt somit, eine gewaltige Sintflut über die Erde zu kommen zu lassen, um das Leben auf der Erde auszulöschen. Das Erstaunliche ist aber, und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Wesenszug Gottes, dass Gott gnädig ist und somit entschließt er sich, nicht alle Menschen auszulöschen, sondern die meisten von uns kennen die Geschichte, er lässt Noah und seine Familie am Leben und lässt somit einen Neuanfang entstehen für den Menschen. Die Menschen vermehren sich wieder und fallen natürlich auch wieder in Sünde. Aber was hier interessant ist, und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Abrahams Geschichte richtig verstehen können, ist, dass Gott nie zwei Pläne hatte. Dass er dachte, ich fange jetzt einen Neuanfang und dann mache ich einen ganz anderen Plan. Gott hatte nie zwei Pläne. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel, dass Gott den Menschen segnet. Und können auch hier wieder erkennen, dass es immer sein ursprünglicher Plan war, den Menschen zu segnen. Gott ist nie von seinem Plan abgewichen. In dieser Situation befinden wir uns jetzt, wenn wir uns Abraham anschauen. Wenn wir uns Abrahams Leben ganz genau anschauen, so stellen wir fest, dass Gott auch hier ein Gott ist, der über alle Maßen segnet. Keiner würde mir wahrscheinlich widersprechen, wenn ich sagen würde, Abrahams Leben war ein Abenteuer. Er war sehr, sehr reich und hatte ein sehr gutes Leben, weil Gott ihm nun mal gesegnet hat. Wichtig hier aber ist zu wissen, dass Gott sich nicht eine beliebige Person einfach aussucht und sagt, ja, dich segne ich. Das ist zu einfach gedacht. Abraham ist so gesegnet, der Segen ist eine Folge des Glaubens und des Vertrauens, dass Abraham Gott entgegenbringt. Und ich denke, das ist oft ein Aspekt, den wir vergessen, den wir aus dieser Geschichte durchaus ziehen können. Denn ich bin überzeugt davon, dass Gott auch unser Leben segnen will, wie er Abrahams Leben gesegnet hat. Nur ist es oft so, dass wir die Voraussetzung dafür nicht erfüllen. Und damit meine ich, oft glauben wir Gottes Verheißungen für unser Leben nicht. Denn Gott hat auch für unser Leben Verheißungen. Die Frage ist nur, glauben wir den Verheißungen wirklich? Und wir wollen uns die Frage stellen, was heißt eigentlich Glauben? Abraham wird uns bei Weitem nicht als perfekter Mensch beschrieben. Also es ist nicht der Grund, warum er so gesegnet wird. Er ist nicht perfekt. Wir sehen das in 1. Mose 20, wo er sündigt und seine Frau nicht als seine Frau ausgibt, weil er Angst hat vor dem König, der dort herrscht, dass man sie beide umbringen könnte. Und macht somit auch Sünden. Er ist nicht perfekt. Nein, Abraham war ein Mensch wie du und wie ich. Und dazu schauen wir uns jetzt 1. Mose 12 an. Abraham wohnt bei seiner Familie in Ur, ist wahrscheinlich auch dort aufgewachsen und lebt ein ganz normales Leben. Hat wahrscheinlich, damals kommt er, in 1. Mose 12 kommt er das erste Mal in der Bibel vor und hat wahrscheinlich seit davor noch nie was von Gott gehört. Und nun spricht Gott zu ihm Folgendes. 1. Mose 12, Vers 1. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Soweit wollen wir erstmal gehen. Was auffällt, sind hier drei Dinge. Wir haben hier einen Befehl. Ein Befehl von Gott an Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Der Befehl ist, geh. Geh woanders hin. Dieser Befehl hat es in sich. Wir erkennen oft die Radikalität dieses Befehles nicht. Gott sagt dir nicht, zieh mal von Beul nach St. Augustin. Nein, Abraham kriegt hier den Auftrag, samt all seiner Habe und seines ganzen Besitz, was nicht wenig war, seinen Dienern und seiner Frau alles zu verlassen, was er bisher gekannt hatte, in ein Land, das er noch nicht mal kennt. Er weiß nicht, wo das liegt, er weiß nicht, ob das existiert überhaupt. Und das ist ein Auftrag, ein Befehl eher gesagt, der nicht einfach klingt. Doch Gott gibt hier nicht nur diesen Befehl, wie wir schon gelesen haben, er gibt auch eine Verheißung oder ein Versprechen. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Er verspricht Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Einer der größten Verheißungen, die man kriegen kann. Gott wird mit ihm sein und verspricht ihm, aus dem bisher kinderlosen Abraham ein unzählbar großes Volk zu machen. Wer würde dazu schon Nein sagen, oder? Und eine Reaktion. Das sind die drei Punkte. Eine Reaktion gehört immer dazu. Wenn du einen Befehl kriegst, eine Verheißung, Abraham, wie reagiert Abraham? Abraham hört auf den Befehl und die Verheißung und ist jetzt gefragt. Und wir lesen, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Letztendlich ist die Reaktion hier ein Beweis dafür, dass Abraham Gott wirklich glaubte. Er schreitet direkt zur Tat, er zweifelt nicht. Er sagt nicht, kannst du mir nicht vorher sagen, wo genau hin und wie sieht das denn genau aus? Nein, wir lesen, da zog Abraham aus. Und das sind die drei Kennzeichen echten Glaubens. Wisst ihr, wir denken, glaube ich, oft, Glauben ist eine Verheißung für wahr zu halten. Also wir wählen uns das einfach aus und holen uns die Kirschen vom Kuchen. Gott will uns segnen, ja, das nehme ich gerne an. Allein schon den Missionsbefehl, ich werde mit euch sein. Ja, dann das hören wir uns gerne an. Gott wird mit uns sein. Aber was das auch bedeutet, dass auch ein Befehl dazu gehört und sagt, geht hin in alle Nationen und verkündigt das Evangelium, das lassen wir oft weg. Aber verlangen gleichzeitig, dass Gott mit uns sein wird, überall wo wir sind und dass er uns segnen wird. vergessen aber oft, dass drei Dinge dazugehören. Das ist der Befehl und die Verheißung. Gott wird mit uns sein und will mit uns sein. Und eine Reaktion von uns. Wenn mir Gott beispielsweise sagt, dass er meine finanzielle Situation im Griff hat und er sich darum kümmern wird und mir genug Geld geben wird während des Studiums, glaube ich das allzu gerne. Aber was bedeutet das? Bedeutet das nicht auch, dass ich ohne jede Sorge den Zehnten geben kann, weil Gott mich versorgen wird? Glaube ich, dass Gott zu seiner Verheißung steht und mich schon durchtragen wird? Also ist in meinem Leben die Verheißung, gib von dem, was du hast, ab. Der Befehl, gib von dem, was du hast, ab. Die Verheißung aber ist, ich versorge dich, mach dir keine Sorgen. Und die Reaktion darauf bestimmt letztendlich, ob ich das wirklich glaube, was Gott mir sagt. Wie sieht es in deinem Leben aus? Merkst du, dass du dir gerne Gottes Verheißungen annimmst, dass er dich versorgt, dir alles Gute gibt, eine Arbeitsstelle, dass er dir ein Leben als Abenteuer schenken wird? Oft haben wir längst vergessen, dass mit manchen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auch eine Aufforderung verbunden war. Lasst uns neu daran erinnern. Der neue Bund, eine weitere Geschichte Abrahams. Abraham befindet sich bei der Schließung dieses Bundes in einer besonderen Situation. Beachtet man den Kontext, so stellt man fest, dass Abraham frustriert ist. Wir finden das in 1. Mose 15, dass er niemals Nachkommen haben wird. Und er beschwert sich bei Gott, dass sowohl er als auch Sarah bereits im hohen Alter ein hohes Alter erreicht haben und noch keine Kinder bekommen haben. Und er sagt, mein ganzes Erbe, das ganze Große, was ich habe, ist doch letztendlich nutzlos, wenn ich keine Nachkommen habe. Worauf ihm Gott noch einmal versichert, dass seine Nachkommen groß sein werden. Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. 1. Mose 15, Vers 5. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Hier die Reaktion Abrahams. Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wir sehen hier, dass Glauben auch bedeutet, weiter an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, festzuhalten. Auch wenn es vielleicht schwierig erscheint und die Lage aussichtslos ist, als Abraham diese Klage an Gott gebracht hatte, war er knapp 100 Jahre alt. Seine Frau war längst nicht mehr im gebärfähigen Alter. Biologisch ein Ding der Unmöglichkeit, in diesem Alter noch Kinder zu kriegen. Aber Gott sagt ihm, Abraham, du wirst noch ein großes Volk. Aus dir wird noch ein großes Volk entstehen. Du wirst noch Kinder bekommen. Und was macht Abraham? Er sagt, okay Gott, ich glaube dir das. Der menschlichen Realität, der ins Auge schauen muss, reichte nicht aus, um in ihm den Glauben zu zerstören, dass es einen Gott gibt, dem alles möglich ist und dem er vertraut. Und ich denke, wir kennen solche Situationen nur zu gut. Wie oft stehen wir vor einem Problem, beten, bis uns die Hände abfallen und es ändert sich scheinbar nichts. Sei es in der Schule, wo manche Leute einen nicht aufhören zu nerven, im Job, wo man einfach nicht aufsteigt oder die Anerkennung kriegt, die man vielleicht verdient hätte. Oder vielleicht zu Hause, wo man scheinbar vergebens auf eine Veränderung wartet. Gott hört dein Gebet. Nur manchmal ist die Zeit für eine Antwort einfach noch nicht gekommen. Manchmal müssen wir vertrauen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und sie immer hält. Was uns aber Mut machen kann, ist, dass Gott dieses Vertrauen, wie wir hier lesen, wirklich segnet. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, und das ist die Opferung Isaaks, die ich auch nochmal beleuchten will. Abraham kriegt hier den Auftrag, seinen Sohn, der ihm so lange verheißen wurde, zu opfern und darzulegen. Was bedeutet, ihn zu töten? An dieser Stelle muss man sich fragen, wieso zweifelt Abraham hier nicht an Gottes Verheißung? Steht nicht das im Gegensatz, dass man jetzt seinen Sohn, durch den seine Nachkommen entstehen sollen, und der eigentlich der Grundsatz der Verheißung ist, dass er ein großes Volk werden wird, steht das nicht im Gegensatz dazu, dass er opfern soll, dass er ihn töten soll? Wenn Isaak tot ist, dann fällt die Verheißung, dass er ein großes Volk wird, eigentlich doch weg. Und Abraham könnte zu Gott sagen, nein Gott, du hast einen Fehler gemacht. Wenn der tot ist, dann passt deine Verheißung nicht mehr, dass ich ein großes Volk, aus mir ein großes Volk entspringen wird. Eine interessante Frage. Der Hebräerschreiber zieht daraus folgende Schlussfolgerung. Er, in Klammer also Abraham, zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus dem Toten aufzuerwecken. Der Glaube Abrahams war so groß, dass er durchaus bereit war, seinen Sohn zu töten, wie wir in den folgenden Versen lesen. Abraham, in Genesis, also 1. Mose 22, Vers 10 steht, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also er streckte sie aus mit der Absicht, diese Handlung auch durchzuziehen. Er war fest entschlossen, ihn umzubringen, weil er wusste, dass Gott in der Lage ist, diese Verheißung, die er ihm gegeben hat, auch durchzuführen. Und wenn das heißt, Isaak aus den Toten wieder aufzuerwecken, dann glaubte er ihm das, dass er auch dazu in der Lage wäre. So groß war sein Glaube. Wie groß ist dein Glaube? Ist die Frage. Kannst du dich noch an den Mann erinnern, der vor dem Löwen steht? Dieser Mann ist Petrus, der in einem Schiff, umgeben von hohen Wellen und verzweifelten Männern, steht. Und der Domteur dieses Löwen ist kein Domteur, sondern ist Jesus, der Herrscher über Wind und Wellen. Er sieht Jesus, der die Situation im Griff hat und der Herrscher über alles ist, auf dem Wasser gehen. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte. Und der zu ihm sagt, komm zu mir. Wie hättest du reagiert? Auch hier müssen wir feststellen, wenn wir Jesus glauben, dann hat das eine Reaktion zur Folge. Für Petrus hieß das, aus dem Boot auszusteigen, auf die hohen Wellen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, Jesus entgegen. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, Petrus ist letztendlich doch gesunken, weil er seine Augen von Jesus weg bewegte, auf die Wellen. Aber wer war direkt da? Jesus. Jesus war direkt da und hat Petrus gefasst. Ich glaube nicht, dass Petrus versagt hat an dieser Stelle, sondern im Gegensatz zu den anderen Jüngern war er der Einzige, der wirklich das Abenteuer erlebt hat, zu wissen, wie es ist, auf dem Wasser zu gehen, getragen von dem Herrn, der Herrscher über Wind und Wellen ist. Und er hat sich entschieden, dieses Abenteuer des Glaubens einzugehen. Und Gott hat das gesegnet. Für Abraham hieß das, alles, was er kannte, zu verlassen, loszuziehen in ein Land, das er nicht kennt, und sich auf ein Abenteuer mit Gott einzulassen. Er geht in die Geschichte als einer der gesegnetesten Menschen, die es jemals gegeben hat, weil er Gott bedingungslos vertraut hat. Was heißt das für uns? Ich sage euch etwas, wir können klein beginnen. Es muss nicht die Ausreise ans Ende der Welt sein. Es kann bedeuten, dass du auf einen Freund oder Bruder zugehen musst und dich endlich mal entschuldigen musst. Es kann bedeuten, sich endlich mal trauen, zu einem Menschen zuzugehen und sagen, ich bete für dich. Es kann sogar bedeuten, einfach mal seiner Frau etwas Gutes zu tun oder sagt, dass man sie liebt. Ich weiß es ja nicht. Wenn du Gottes Verheißung wirklich glaubst, dann handle auch danach und beginne, wie auch Abraham, das Abenteuer, wozu Gott dich einlädt. Denn Gott will durch dich handeln und er will dich segnen. Ich wünsche dir, dass du in der nächsten Woche Herausforderungen kriegst, die nicht einfach werden. Aber dass du Gott vertraust und dich den Herausforderungen stellst. Er wird das ganz sicher segnen. Amen.